Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die New Yorker Freiheitsstatue, sie versinkt in diesen Tagen im Rauch kanadischer Waldbrände. Und der umhüllt die Stadt und die Skyline von Manhattan. Ein apokalyptisches Bild und natürlich gesundheitsgefährdend. Wie verändert Klimapolitik, wie verändert nachhaltige Politik auch die demokratischen Prozesse, die zu ihr führen? Damit hat sich der Stuttgarter Politikwissenschaftler und Philosoph Felix Heidenreich in seinem neuen Buch befasst, und das heißt Nachhaltigkeit und Demokratie. Demokratische Operationen, die bleiben nicht unberührt von nachhaltiger Politik. So sein Gedanke. Das Verfassungsgerichtsurteil vom April 2021 ist ja auch ein Klimaschutzgebot und ein Zukunftssicherungsgebot. Damit wird die Frage ja nach Klimapolitik auch eine nach den, Felix Heidenreich, den demokratischen Wegen dorthin?
Ja, das ist eigentlich genau die Leitfrage, ne? Wie verändert auch die Notwendigkeit eines nachhaltigen Verhaltens einfach die Demokratie? Insofern ist vielleicht dieses Bild von der Freiheitsstatue in diesem Smog doch wirklich vielsagend und vielleicht ein Bild, das sich auch in unser kollektives Gedächtnis einbrennen wird. Ich gebe zu, wenn man jetzt sagt nachhaltige Demokratie, dann klingt das vielleicht im schlimmsten Fall so ein bisschen nach Werbewirtschaft. Wir haben ja in der Tat eine Situation, in der der Begriff der Nachhaltigkeit manchmal auch missbraucht wird, aber in der Tat, man kann es vielleicht auch ganz minimalistisch sagen, eine nachhaltige Demokratie zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie nicht auf Kosten der Zukunft lebt. Und die große These in meinem Buch ist, dass das eben nicht nur technologische Veränderungen mit sich führt, sondern auch unseren Lebensstil fundamental verändert und damit auch unsere Demokratie. Das ist vielleicht eher eine Minderheitenmeinung. Mein Eindruck ist, dass nach wie vor eigentlich das dominante Bild ist, dass die Demokratie das Nachhaltigkeitsproblem mit denselben Begriffen und denselben Verfahren bearbeiten kann, die sich eben etabliert haben. Aber ich fürchte, Nachhaltigkeit ist eine viel fundamentalere Herausforderung. Es ist kein End-of-Pipe-Problem, wo man sozusagen auf der Hinterbühne der Gesellschaft technisch die Dinge irgendwie regeln kann. Es ist natürlich verführerisch, so zu denken. Vielleicht haben wir auch gewisse Erfahrungen gemacht. Ich denke an den Katalysator, der dann in den 90er Jahren eingeführt wurde, oder an die halbwegs gelungene Lösung des FCKW-Problems. Ich glaube, das verführt uns manchmal dazu zu glauben, dass auch das Nachhaltigkeitsthema für uns unbemerkt irgendwie technisch zu regeln sei. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass es tatsächlich um einen fundamentalen kulturellen Wandel geht, dann ist natürlich die Frage, wie darf eigentlich Demokratie einen solchen Wandel anleiten, vielleicht auch in gewisser Weise erzwingen.
Ich höre aus Ihren ersten Worten zwei Dinge raus. Erstens, zu einer technischen muss auch eine soziale Innovation hinzutreten. Sie sagen das ausdrücklich, auch in Ihrem neuen Buch etwas später. Aber was mich im ersten Teil unseres Gesprächs noch am meisten interessieren würde, Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, das Ganze setzt auch andere Praktiken der Demokratie voraus. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Legen Sie Hand an unser Institutionengefüge?
Naja, ich glaube, vielleicht weniger an das Institutionengefüge, aber auch an die Grundbegrifflichkeiten. Ne? Ich glaube, es ist ja kein Zufall, dass wir aktuell einen ganz, ganz heftigen Streit um den Begriff der Freiheit erleben. Und wir kommen eben aus einer Zeit, in der unter Freiheit vor allem die individuelle Ungebundenheit verstanden wurde. Und wenn wir jetzt einfach uns auch umgucken, wo gelingt denn nachhaltige Politik? Das kann man ja auch einfach mal empirisch sich ansehen. Es gibt ja durchaus auch demokratische Gemeinwesen, die da recht weit vorangekommen sind. Kopenhagen ist so ein Beispiel in meinem Buch. Dann stellt man eben fest, dass ein Freiheitsverständnis, das den Freiheitsbegriff einfach auf individuelle Ungebundenheit beschränkt, ein Problem bekommt, ein strukturelles Problem. Und dass wir uns teilweise gewollt und absichtlich und teilweise vielleicht auch erzwungen in eine Demokratie bewegen werden, die viel stärker auf kollektive Selbstbindungen abstellen muss und damit auch
zentraler Begriff bei Ihnen,
ja, ne? Und damit auch den Freiheitsbegriff vielleicht transformiert oder zumindest anders akzentuiert.
Sie sagen, Oder sie wissen selber um die Gefahr eines, sie schreiben vom Nanny State, ne, also so ökologischer Paternalismus. Dass das per Dekret nicht klappt, haben wir gerade mit dem Heizungsgesetz gesehen, abgesehen davon, dass es vielleicht als Gesetz nicht gut gemacht ist, aber das zu verordnen ist zu wenig. Das heißt, nachhaltige Politik kann nie demokratieneutral sein?
Nun ja, ich glaube, dieser Begriff Paternalismus, das wäre auch so ein Begriff, den man, glaube ich, noch mal gewissermaßen in Zeitlupe auseinanderschrauben müsste. Ne? Ich glaube, das Interessante aus demokratietheoretischer Sicht ist ja, dass die Tatsache alleine, dass kollektiv bindende Entscheidungen unsere individuelle Freiheit einschränken, kein Kriterium für Paternalismus sein kann. Ne? Wir erleben, dass das immer wieder gesagt wird, das Verbieten sei an sich schon ein Problem. Ich finde, so ein Begriff wie Verbotspartei, das ist immer so ein ganz gutes Indiz dafür, dass da offenbar der Eindruck erweckt werden soll, Verbote seien an sich irgendwie ja, demokratiefeindlich oder zumindest demokratiegefährdend.
Freiheit kommt ohne Verbote nicht aus.
Ja, und vor allem die ganze Kulturgeschichte des Menschen besteht ja aus Verboten. Ne? Beginnt mit den 10 Geboten und das setzt sich ja sozusagen in der Neuzeit fort. Wir haben dann irgendwann das Folterverbot, das Ende der Hexenverbrennung, die Abschaffung der Sklaverei, das Verbot der Kinderarbeit. Also sich hinzustellen und zu sagen, verbieten ist an sich ein Problem, kann einfach nicht plausibel sein. Und ich glaube, der interessante Punkt ist eben zu sehen, dass Verbote oder Selbstbindungen dann unproblematisch sind, wenn sie tatsächlich als Selbstbindungen erlebt werden. Also man könnte auch sagen,
das ist aber sehr anspruchsvoll, ja, ne? Sehr voraussetzungsreich.
Ja, aber so können wir ja eigentlich Demokratie verstehen. Demokratie ist in gewisser Weise eine Art kollektiver Autopaternalismus. Wir geben uns selbst Regeln und wenn wir das Gefühl haben, dass wir am Zustandekommen dieser Regeln, wie vermittelt auch immer, irgendwie beteiligt waren, dass es tatsächlich unsere Regeln sind, dann sollten wir uns eigentlich auch nicht mehr fremdbestimmt fühlen. Und die interessante Frage ist dann, wie kriegen wir das hin, dass die Selbstbeschränkungen, die das Ziel der Nachhaltigkeit uns auferlegt, eben als Selbstbeschränkungen und nicht als Fremdregulierungen oder als Paternalismus erlebt werden?
Dass das natürlich in Freiheitsverteilungen eingreift, ist Ihnen auch bewusst, ne?
Das ist klar und das erklärt, glaube ich, auch, warum diese Debatte momentan so wahnsinnig heftig geführt wird. Ich glaube nur, dass man, wenn man sich ehrlich macht, einfach feststellen muss, dass natürlich Demokratien und demokratische Politik immer in unsere Freiheiten eingreift. Und dazu sind noch nicht mal direkte Zwangsmaßnahmen nötig. Ich finde, es gibt aus den letzten Jahrzehnten faszinierende Forschung, die zeigt, dass Infrastrukturen immer schon in unser Denken und in unser Leben eingreifen, dass sie uns immer ein bestimmtes Verhalten nahelegen und ein anderes Verhalten vielleicht unwahrscheinlicher machen. Dass sie uns vielleicht sehr sanft und in manchen Fällen vielleicht auch weniger sanft immer schon in eine gewisse Richtung lenken. Also weder Infrastrukturen sind irgendwie neutral gegenüber unserem Lebenswandel noch Entscheidungsarchitekturen. Und wenn man sich das mal klar gemacht hat, dann glaube ich, kommt man zu einem Demokratieverständnis, das darin besteht zu sagen, okay, wie wollen wir denn eine Lebenswelt aufbauen, die wir lebenswert finden und die auch nachhaltig ist?
Als Philosoph arbeiten Sie gerne mit dem Begriff der Lebenswelt. Sie wissen auch, schreiben es ausdrücklich, dass Verrechtlichung alleine auch nicht alles bewirken kann. Das wissen wir. Nicht alle Macht lässt sich verrechtlichen. Was wäre, große Frage, so in so einer Schlusskurve, denn ein Republikanismus der Nachhaltigkeit, den Sie ausdrücklich so nennen? Ich glaube, Sie haben da einen qualitativen Begriff im Auge, richtig?
Ja, also Republikanismus der Nachhaltigkeit heißt erst einmal, dass wir rauskommen aus einer Diskussion, in der wir Demokratie auf das liberale Normensetting sozusagen reduzieren und jede ehrgeizige Nachhaltigkeitspolitik immer als Angriff auf Freiheitsrechte und dann im Kurzschluss sozusagen auf die Demokratie verstanden wird. Es gibt noch eine zweite wichtige demokratietheoretische und auch praktische Tradition und das ist eben der Republikanismus. Ich kann gut verstehen, dass dieser Kurzschluss sozusagen stattfindet, denn die Feinde der repräsentativen Demokratie bezeichnen sich ja teilweise selber als Vertreter eines illiberalen Demokratieverständnisses. Insofern ist das durchaus plausibel, dass wir sozusagen diesen Kurzschluss machen. Aber ich denke eben, wenn wir in die Geschichte zurückblicken und auch in Nachbarländer schauen, dann können wir eben feststellen, dass sich Demokratie auch anders verstehen lässt, eben als kollektive Selbstbindung und nicht nur als Verteidigung individueller Freiheitsrechte und Einschränkung von Staatstätigkeit. Mir ist noch ganz wichtig, Sie sagen, als Philosoph geht es mir um die Begriffe. Ja, das stimmt, aber ich hoffe, dass es mir in dem Buch auch gelungen ist, zu zeigen, dass es hier nicht um irgendwie ein platonisches Wolkenkuckucksheim geht, sondern dass man das eben auch durchaus schon beobachten kann. Und ich denke jetzt gerade ganz aktuell, wenn wir zu unseren Nachbarn nach Frankreich schauen, wir haben dort ja schon das Dürreproblem. Wir haben dort schon die Diskussion darüber, wie ein nationaler Wasserplan aussieht und wie dann das Wasser zu verteilen ist. Und die Frage, ob wir das Wasser dann in die privaten Swimmingpools füllen oder ob wir es für die Landwirtschaft brauchen oder für die Feuerwehr, das ist genau schon dieser Eingriff in das vermeintlich bloß private Leben. Das heißt, ich fürchte, dieser Republikanismus der Nachhaltigkeit ist nicht nur etwas, was wir vielleicht wollen, sondern auch etwas, was wir einfach brauchen.
Davon sind demokratische Prozesse direkt berührt. Also ganz praktisch gesagt, wir haben das in anderen Gesprächen schon miteinander auch besprochen, sowas wie Bürgerräte oder Mitbestimmungsformen, Beteiligungsformen und das nicht nur auf betrieblicher Ebene, ne?
Ja, also die Bürgerräte, die Sie jetzt angesprochen haben, das ist ja in der Tat irgendwie ein relativ neues Format, das jetzt stark um sich greift. Auch da ist der Blick nach Frankreich, finde ich, sehr interessant. Dort gab es ja in Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste ein umfangreichen Bürgerrat zur Klimapolitik, der auch, wie ich finde, teilweise sehr interessante Vorschläge erarbeitet hat. Da hakt es jetzt sehr an der Umsetzung. Und ja, in dem Buch diskutiere ich nicht nur die Vorteile und die attraktiven Aspekte von Bürgerräte, sondern auch natürlich die Gefahren oder die möglichen Gefahren. Ich denke, dass wir uns da in der Tat in neue Bereiche bewegen und dass wir auch einfach offen aussprechen sollten, dass wenn wir Nachhaltigkeit tatsächlich ernst nehmen, dass das natürlich unsere Art, Demokratie zu denken und Demokratie zu leben, verändern wird.
Eine nachhaltige Demokratie ist eine andere als eine nicht nachhaltige, sagt Felix Heidenreich vom Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung an der Universität in Stuttgart.